USA. USA. Na, Hans?
Ja.
Freust du dich?
Sehr.
Wir haben einen neuen US-Präsidenten.
Ja.
Beziehungsweise den alten.
Ja. Einen alten mal wieder.
Ja. Der 47. Präsident der USA ist auch der 45.
Ja. Das Schöne an der amerikanischen Demokratie ist, dass er nicht nochmal gewählt werden kann.
Stand heute.
Das stimmt.
Und endlich haben wir mal wieder einen Outsider, einen Nicht-Karriere-Politiker im Amt. Das wurde mal wieder höchste Zeit.
Jo.
Weißt du, wer der Letzte war? Der Letzte, also der Vorgänger von Trump, der vor ihm auch keinerlei politisches Amt innehatte?
Jimmy Carter?
Nein, der war doch Gouverneur.
Ja, aber er war eigentlich Erdnussfarmer.
Genau, aber der war schon Politiker vorher. Also,
gut, wer dann?
Ich frage dich das, weil in deiner Lebenszeit war dieser Mann an der Macht.
Wer?
Eisenhower.
Ja, gut.
Der war oberster Soldat 1952 und wurde dann zum Präsidenten.
Ja, und damit war er nun wirklich, hat er reichlich politische Führungserfahrung gehabt. Aber gut.
Das war halt der letzte Outsider.
Ja, wenn du willst.
So nach dem Sinne. Hast du dir die Amtseinführung gestern angeguckt?
Ja, es war ein großer Spaß. Für alle, die es noch nicht getan haben, guckt es euch ruhig an. Gibt ja reichlich Videos. Es war das erste Mal, dass es eine Indoor-Veranstaltung war, weil es draußen so eisekalt war.
Erstes Mal nicht. Seit langer Zeit das erste Mal.
Und es fand statt in der Rotunde des Kapitols, insofern ein historischer Ort, weil da am 6. Januar 21 versucht wurde, von Menschen, die Trump dann anschließend begnadigt hat gestern, sozusagen die Wahl zu, die Trump verloren hatte, diesen Verlust nicht anzuerkennen.
Ja.
Es war der Versuch eines politischen Putsches, der an diesem Ort auch stattgefunden hatte. Lustig ist es deswegen, das war mir gar nicht so bewusst gewesen, das hatte ja alles was von der Zirkusinszenierung an sich. Waren ja also jede Menge Zelebritäten, ehemalige Präsidenten und so, die dann alle nacheinander die Bühne betraten. Mhm. Und die Musik, die dazu gespielt wurde, das war wirklich Zirkusmusik.
Schön.
Man möge sich das einfach mal anhören. Das war Zirkusmusik. Das ist die Musik, die im Zirkus gespielt wird, wenn die Clowns reinkommen oder die Löwennummer oder die Pferde, was auch immer. Also das hat einen zirzensischen Wert.
Guckt euch das alles an. Eine wichtige Frage natürlich, hast du es im Original geguckt oder bei Phoenix?
Ich habe es im Original geguckt, also auf US-Englisch, amerikanisch, ja.
Gab die Leute, die jetzt auf Phoenix geguckt haben, in deutscher Übersetzung gab es auch eine lustige Szene.
Ja.
Trump-Fans, die haben gesagt, nein, jetzt ist die Zeit, die wahren Geschichten zu erzählen. Sag mal, wie lange wollt ihr bei dem Scheiß bleiben? Ja.
Hans, ist das normal bei Öffentlich-Rechtlichen, dass man nebenbei quasi mit der Regie redet und sagt, wie soll der Scheiß hier noch dauern?
Ich hab's so in dieser Form noch nie erlebt, aber ich habe auch kein vergleichbares Ereignis.
Hast du das nicht auch schon mal gemacht? Gibst du?
Nee.
Also etwas, was dann nur off-air kam und nicht on-air?
Natürlich hat man, wenn man off-air war, wenn man mit der Regie oder mit irgendwas unzufrieden war, sagt man, ich wüsste jetzt wirklich, sagt mir doch endlich mal, was jetzt als nächstes drankommt. Hm. Ich rude hier rum, habe keine Ahnung. Das ist dann auch ein scharfer Tonfall. Aber sozusagen in der Form zu sagen, wie lange wollt ihr eigentlich bei dem Scheiß noch bleiben, das habe ich weder selber gemacht, noch habe ich es erlebt.
Ich habe eine Theorie.
Ja.
Vielleicht war der Zensor nicht nur pinkeln bei Phoenix, sondern weil Trump ja angekündigt hat, Zensur wird jetzt ganz abgeschafft.
Mhm.
Freie Meinungen und freie Rede überall. Phoenix hat sich ein Beispiel genommen.
Ja, das kann gut sein. Vor allem, das war ja, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, das war ja nicht seine Inaugurationsrede, sondern das war die anschließende Rede vor seinen Anhängern, dann eben outdoor. Und die war länger als die eigentliche Inaugurationsrede. Also da hat er auch nochmal gezeigt, was ihm wichtig ist. Und da hätte er auch gesagt, Ja, das ist jetzt die Rede, die ich eigentlich gerne drinnen gehalten hatte, aber da musste ich mich ja mäßigen. Ah. Ja, der Arme.
Also ich würde ja sagen, die meisten Leute, die jetzt zugucken, haben schon mal was von Donald Trump gehört. Wir haben schon sehr oft über diesen Präsidenten geredet. Wir haben auch nach der Wahl im November schon unsere Analyse gegeben, warum Trump gewählt wurde. Wir brauchen uns jetzt über Donald Trump im Großen und Ganzen jetzt nicht inhaltlich auseinandersetzen. Wir gucken nochmal kurz in die Rede rein.
Ja.
Aber unser Ziel ist, und das ist jetzt Servicejournalismus bei Jung und Naiv, wir wollen euch zeigen, wer denn sonst gerade so an die Macht kommt in Washington. Weil Donald Trump führt ja eine Regierung an und da hat er Minister ernannt, wichtige Leute, die wollen wir euch vorstellen. Und ich glaube, so Elon Musk und Donald Trump brauchen wir gar nicht so sehr vertiefen. Wollen wir aber trotzdem kurz mit der Rede anfangen, weil ich fand, da waren ein paar interessante Sachen dabei. Mhm. Unter anderem hat er den Tag der Befreiung ausgerufen. Das war meine erste Notiz bei seiner Rede. Liberation Day.
For American citizens, January 20th, 2025 is Liberation Day.
Was kannst du damit anfangen? Wovon wird oder wurde Amerika gestern befreit?
Das hat er in der Rede sehr deutlich gemacht. Er hat ja, und von daher war die Rede auch eine Racherede, denn sowohl Biden war da auch war anwesend, als auch Kamala Harris. Mhm. Und Trump hat sozusagen ein ums andere Mal gesagt, dass Amerika, die USA, bis jetzt eine Regierung haben, die einen kompletten Verrat, einen Betrug machen würde, die den Niedergang der Nation zu einer ungeahnten Tiefe zu verantworten hätte. Und damit sei jetzt Schluss. Mhm. The Golden Age starts now, also das goldene Zeitalter beginnt jetzt. Und in dem Zuge fiel dann auch Liberation Day, Tag der Befreiung. Mhm. Das ist eine Bezeichnung, die die Amerikaner, glaube ich, eher dann verwenden, wenn sie der Meinung sind, sie haben mitgeholfen, dass irgendeine fremde, unterdrückte Nation befreit wurde. Dass das jetzt sozusagen der Feind im Inneren, dass man sich von dem befreit, das macht den Charakter dieser Rede, die eben, wie gesagt, zum Teil eine Racherede war, zum anderen Teil eine demütigende Rede, zum Teil eine Rede maßloser Überheblichkeit und zum Teil eben die Fortsetzung seiner Wahlkampfreden. Trump kann nicht anders offenbar als im Rallye-Modus sich zu artikulieren.
Das ist nichts Neues. Das hat mich auch an Liberation Day, hat mich auch an Regime Change in Amerikaner in anderen Ländern erinnert. Und dann, ja, wir haben ja Hussein gestürzt und so weiter und so fort. Dann ging es weiter, was mich natürlich aufgeregt hat. Er hat gesagt, heute ist MLK Day, also Martin Luther King Day in Amerika. Es ist ein Feiertag. Und er hat versprochen, den Traum von Martin Luther King zu Ende zu führen.
Today is Martin Luther King Day and his honor. This will be a great honor. But in his honor, we will strive together to make his dream a reality. We will make his dream come true.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass MLK dann das gemeint hat, was Trump später gesagt hat, nämlich, dass er colorblind sein wird in Sachen Rassenpolitik beziehungsweise Ethnien und so weiter und so fort.
We will forge a society that is colorblind and merit-based.
Weil Colorblindness, also ich sehe gar keine Farben, ich sehe gar keine Hautfarben, ist ja ein rechtes Spielzeug. Im Sinne von, wenn wir keine Rassen sehen, dann gibt es auch keine Unterschiede.
Ja, es ist falsch verstandener Martin Luther King. Diese bekannte I have a dream Rede, da hat King ja gesagt, ich habe den Traum, dass es ein Amerika gibt, eine amerikanische Gesellschaft, wo das schwarze Mädchen neben dem Weißen sitzen kann und es macht überhaupt keinen Unterschied.
One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
So, das heißt also, Martin Luther Kings Traum war die Gleichheit bestehender Unterschiede und eben nicht die Ignoranz bestehender Unterschiede. Ja. Das ist aber das rechte Narrativ und das ist eigentlich die Verfremdung oder wenn man so will, eigentlich die Vergewaltigung von Martin Luther Kings, der Missbrauch, sag ich mal.
Ich meine, wir haben uns das gerade beide Szenen hintereinander angeguckt, ja. Aber MLK ging so in den ersten, gab's in den ersten 9 Minuten mhm. und dann Colorblindness 10 Minuten später, dann hat man das gar nicht
aber
so gecheckt.
Aber es gehört zusammen.
Aber wenn man das zusammen denkt, dann ist ja, ja. es einfach nur absurd. Ja. Apropos absurd, ich fand den schönsten Hinweis auf ein Gesetz, was er wieder anwenden will, in Sachen Grenzschutz, da meinte Trump einfach nur so, ich werde hier ein Gesetz von 1798 aktivieren.
And by invoking the Alien Enemies Act of 1798, I will direct our government to use the full and immense power of federal and state law enforcement to eliminate the presence of all foreign gangs and criminal networks.
Ja, da warst du auch noch nicht am Leben, Hans.
Ich glaube nicht. Meine Eltern hatten sich schon kennengelernt. Nee, aber ich war noch nicht da.
Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter. Dann hat er auch angesprochen, ich meine, typisch für einen, wie der Spiegel sagen würde, Imperator, dass er nur überlebt hat bei dem Anschlagsversuch im vergangenen Sommer, weil...
Ja.
But I felt then and believe even more so now that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again.
Gott hat ihn gerettet, höchstpersönlich.
Ja.
Ich hätte ja erwartet, dass Trump sagt, er hat irgendwann mal Gott gerettet. Das ist jetzt für die nächste Stufe nochmal.
Ja. Also das, man kann bei der Formulierung natürlich auf der einen Seite nur den Kopf schütteln. Auf der anderen Seite, als Deutscher sollte man wissen, dass es einen deutschen Führer mal gab, der Attentate überlebt hat und der das auch regelmäßig, vor allem nach dem Attentat vom 20. Juli 1944, hat Hitler explizit gesagt, das ist für mich ein Zeichen der Vorsehung, die mir diese Aufgabe zugedacht hat. Mhm. Und es ist die göttliche Vorsehung. Die katholische Kirche hat beim früheren Attentat das auch schon so formuliert. Nicht falsch verstehen, ich sage jetzt nicht, Trump ist Hitler, aber zu sagen, ich habe hier, ich bin sozusagen ein Herrscher, ein Machthaber, der im göttlichen Auftrag handelt und das bestätigt sieht, dadurch, dass er, Gott sei Dank, Attentate überlebt hat, Gott sei Dank bei Trump, bei Hitler würde ich nicht sagen, Gott sei Dank.
Jetzt bringt Hans ja auch schon Gott ins Spiel.
Ja.
Ich würde auch nicht sagen, Trump ist Hitler, aber faschistische Parallelen kann man immer wieder aufzeigen.
Ja, mindestens autoritäre Allmachtsfantasien, die sie, und in dem Fall Trump, die er dadurch legitimiert sieht, dass er sagen kann, ich handle ja hier im höchsten Auftrag. Im Grunde sieht Trump sich selbst als ein Werkzeug Gottes.
Dann, apropos Gott, Gott hat ja uns viele Sachen im Boden verbuddelt, hast du das gewusst, die wir Menschen dann erst vor 200 Jahren wirklich entdeckt haben, was wir damit alles machen können, sogenannte fossile Energie, Kohle, Gas, Öl und Klimawandel spielt jetzt im Großen und Ganzen bei der Trump-Administration keine Rolle mehr, wir kommen gleich nochmal auf die ganzen Minister zur Sprache, aber Trump hat klar gesagt, also hier Energienotstand und das heißt wir drillen, Baby, drillen.
Drill, Baby, drill.
The inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices. And that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, Baby, drill.
Das heißt, kurz und bündig, also alle möglichen Umweltauflagen, die quasi eh schon sehr schwach in Amerika waren, wo man wie wann bohren und alles Mögliche rausholen kann, werden jetzt nochmal entschärft, dereguliert.
Ja. Ja. Also er hat das auch ganz explizit gesagt. Er hat gesagt, Amerika sei die Nation mit den reichsten fossilen Rohstoffen. auf der ganzen Welt.
Das ist, glaube ich, falsch. Aber
ich glaube auch, dass es falsch ist. Ich sage ja nur, er hat es gesagt. Ja. Und er hat gesagt, und wir werden die nutzen. Wir werden das alles rausholen, um die US-amerikanische Wirtschaft mit Energie zu versorgen und um das in alle Welt zu verkaufen. Also das Gegenteil von Keep It in the Ground hat er gemacht, dig it from the ground. Get it out from the ground.
Ja.
Das ist eine Kriegserklärung eigentlich an eine Umweltpolitik, die versucht, Klimawandel mindestens zu bremsen.
Ja, aber das passt ja auch dazu. Eine der ersten Sofortmaßnahmen von Trump ist der Rückzug aus dem Pariser Klimaabkommen.
Jo.
Mehr dazu später. Dann hat er auch nochmal ganz schön gesagt, Hans, er ist ein Peacemaker and Unifier. Ja. Ein Friedensmacher und Versöhner.
My proudest legacy will be that of a Peacemaker and Unifier. That's what I want to be, a Peacemaker and a Unifier.
Ja, das hat er gesagt im Zusammenhang, dass er sagte, er hat da schon an das Ende seiner dann auch zweiten Amtszeit geblickt, hat gesagt, my legacy, also mein Erbe soll sein, dass ich ein Peacemaker und Unifier, also ein Friedensstifter und Vereiniger sein will. Das soll sein Erbe sein. Jeder, der ihn erlebt hat, weiß, dass seine Performance das Gegenteil von Unifying ist.
Ja.
Seine Macht und seine Herrschaftsansprüche basieren auf Spaltung und rücksichtsloser Freund-Feind-Kennung. Mit Unifying ist da gar nichts. Und Peacemaker...
Er will die Welt um Amerika als Empire schauen.
Ja, ja. Ja,
so,
ja,
und ja, ja. Ich meine, er bezieht sich natürlich bei Peacemaker auf den Ukraine-Krieg und den Krieg in Gaza.
Ja.
In Gaza gibt es jetzt einen Waffenstillstand, aber wir warten mal 5 Wochen ab, ob es danach nicht weitergeht, weil Trump dann wieder seine Aufmerksamkeit woanders hat. Und Ukraine, da will er ja mit Putin direkt reden.
Ja.
Wir sind gespannt, ob da ein Frieden insbesondere für die Ukrainer rauskommt.
Übrigens, Peacemaker, war das nicht auch der Name eines sehr populären...
HBO-Serie, genau.
Nein, einer sehr populären amerikanischen Faustfeuerwaffe. Colt, Revolver, wie auch immer. Mhm. Der hatte den offiziellen Namen Peacemaker. Das ist natürlich eine schauderhaft ironische Form zu sagen, ja, der Frieden wird dadurch gemacht, dass ich jemanden mit der Waffe bedrohe und im Zweifelsfall
auch. Das ist ja auch eine deutsche Aufrüstungspolitik. Also wir rüsten uns auf zur gegenseitigen Abschreckung und so gibt es keinen Krieg. Aber ich finde viel absurder. Zum einen sagt er, ich will der Peacemaker werden. Mhm. Und ein paar Minuten später droht er, den Dänen Grönland wegzunehmen, den Panama-Kanal sich zurückzuholen.
Ja.
Wo auch wieder dieser Mythos übrigens, dass die Amerikaner den Panama-Kanal eigenhändig gebaut haben. Die Geschichte ist ja so, dass die Franzosen damit angefangen haben. Und dann haben die irgendwie, weil es so teuer war, da sich zurückgezogen und die Amis haben es dann zu Ende gebracht.
And above all, China is operating the Panama Canal. And we didn't give it to China, we gave it to Panama. And we're taking it back.
Also im Grunde, ne, wenn Peacemaker quasi so eine kleine Kriegserklärung schon an Panama macht und Grönland haben will.
Ja, das sehen die Pax Americana, nicht? Wir haben dann Frieden, wenn wir die dominante und unumstrittene imperiale Macht sind und alle anderen uns folgen, dann haben wir Frieden.
Ja. Dann muss bald unsere Geografiebücher umgeschrieben werden. Der Golf von Mexiko soll umbenannt werden in Golf von Amerika.
A short time from now we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America and we will restore the name.
Kannst du damit leben?
Ich schon.
Ja. Panama-Kanal hatten wir schon erwähnt. Dann fand ich natürlich sehr aufschlussreich. Ich meine, wir reden in den letzten Jahren insbesondere über den Imperialismus von Wladimir Putin, der ein anderes Land angreift und vereinnahmen will. Wenn jetzt ein westlicher Politiker, sagen wir mal vielleicht ein US-Präsident, sagt, dass seine Nation noch wachsen muss und dass man das Territorium erweitern müsse.
The United States will once again consider itself a growing nation.
one that increases our wealth, expands our territory, builds our cities, raises our expectations, and carries our flag into new and beautiful horizons.
Was heißt das für dich?
Naja, das geht eigentlich noch über Putin und Ukraine hinaus. Weil Putin sagt ja, Ukraine ist eigentlich russisches Kernland.
Stimmt.
Traditionsreich.
Das hat uns mal gehört. Ja.
Das hat uns mal gehört. Das ist sozusagen, das gehört zum Herzen Russlands historisch gesehen. Was Trump da ankündigt, indem er sagt, mit einem Halbsatz, we're going to expand our territory. Wir werden unser Territorium ausdehnen. Dann
das ist Imperialismus 101.
Ja, ich glaube nicht, dass er damit meinte, nochmal wie seinerzeit Alaska von den Russen für wenig Geld abkaufen, sondern kann ich mir jedenfalls so nicht vorstellen. Und ich glaube auch nicht, dass er nur das damit meinte.
Ich glaube auch nicht, dass er sagt, Puerto Rico ist ja quasi auch so ein Zwischending, wir machen den zum Bundesstaat, dass das dann quasi offiziell zu Amerika gehört. Ich glaube, der meinte damit tatsächlich Grönland, Panama und noch andere Überraschungen. Vielleicht Kanada wollte er
Kanada,
auch noch.
Kanada, ja, wollte er ja gerne auch noch.
Also das ist wirklich eine riesengroße Red Flag in dieser Rede, aus meiner Sicht.
Obwohl es nur ein Halbsatz, aber dieser Halbsatz.
Expanding Territory.
Ja, das für mich ist das ein Schlüsselsatz, jedenfalls.
Das regelbasierte Amtsprache. Ordnung, Völkerrecht, das ist das Gegenteil dessen. Anderer Punkt war da natürlich, er hat versprochen, dass die US-Flagge bald auf dem Mars zu finden sein wird.
And we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars.
Elon hat sich gefreut.
Ja, Elon Mars, Musk.
Ja. Glückwunsch, Elon.
Ja.
Wir wollen sehen, dass du diese Flagge hisst und vielleicht nie wiederkommst. Dann für mich auch noch eine andere Szene. Er hat dann das Manifest Destiny rekapituliert, also quasi so die Kurzgeschichte Amerikas.
Americans are explorers, builders, innovators, entrepreneurs and pioneers. The spirit of the frontier is written into our hearts. The call of the next great adventure resounds from within our souls. Our American ancestors turned a small group of colonies on the edge of a vast continent into a mighty republic of the most extraordinary citizens on earth. No one comes close. Americans pushed thousands of miles through a rugged land of untamed wilderness. They crossed deserts, scaled mountains, braved untold dangers, won the Wild West, ended slavery, rescued millions from tyranny.
Da haben einfach nur, hat er gar nicht erwähnt, so europäische Siedler neues Land entdeckt. Und die sind dann durch untamed wilderness oder untamed wilderness, also ungebändigte Wildnis, gen Westen vorgestoßen.
Ja, dass da ein paar Indigene, die man dann später Indianer nannte, lebten, das spielte in der Erinnerung keine große Rolle.
Ich meine, im Jahre 2025 von einem amerikanischen Präsidenten die Geschichte und die Besiedlung und die ganze, also die Geschichte Amerikas so zu verfremden im Jahre 2025, das hat man vielleicht im 19. Jahrhundert noch nicht mal mehr gemacht. Einfach, also das ist ja eine Geschichte von Kolonialismus, Imperialismus und Völkermord.
Ja.
Völkermord an zig verschiedenen Stämmen der Ureinwohner.
Naja, und es ist vor allem eine das Narrativ vom Recht des Stärkeren. Ja. Es waren die Stärkeren, die sich dann durchgesetzt haben, dann eben auch mit Waffengewalt, mit den Peacemaker Calls und anderen gegenüber den anderen. Und sie haben sich durchgesetzt, weil sie sich mit Gewalt gegen andere als die Stärkeren erwiesen haben. Und das ist eigentlich Trumps Vorstellung von Politik, sowohl national als auch international.
Ja.
Eine Politik der Stärke. Ich würde nicht behaupten wollen, dass er das immer und jederzeit überall mit Waffen machen will. Denke ich nicht, gar nicht. Aber es ist das Prinzip, der Stärkere hat Recht, weil er der Stärkere ist.
Ich fand auch lustig, ich meine, dass er quasi sagt, die Siedler und sind quasi nach Westen vorgestoßen, ja, und haben da die Wildnis erobert. Das stimmt natürlich, dass die amerikanischen Siedler Los Angeles gegründet haben und San Diego. Das hört man ja schon, dass das sehr englischen Namen für große Städte sind.
Ja, ja.
Da waren vorher keine anderen.
Nein, da waren keine anderen.
Nein.
Die wurden erst erschlossen durch diese ehemals europäischen Kolonisten.
Ja.
Die dann auch.
Die dann gesagt haben, wir brauchen dafür aber spanische Namen.
Wir brauchen dafür spanische Namen. Also, das ist Geschichtsklitterung. Die wird eigentlich nur übertroffen aktuell durch durch Elon Musks Verständnis und Wissen von deutscher Geschichte.
Aber immer ganz ehrlich, ich weiß, du hast dir damals Tucker Carlson mit Putin angeguckt, wo wir auch nochmal drauf eingestiegen sind, was für eine revisionistische Einstellung Putin auf die russische, europäische Geschichte hat.
Ja.
Ist das jetzt nicht aber mindestens eben
möglich? Ja, natürlich, natürlich. Deswegen matchen die beiden sich auch ganz gut. Die beiden können gut miteinander, weil sie beide ein autokratisches Herrschaftsverständnis haben.
Ja.
Sie haben beide mit regelbasierter Demokratie nichts am Hut, sondern sie sagen, l'état c'est moi, wie Ludwig der 14. mal sagte, der Staat bin ich. Die Macht verkörpert sich in ihren Personen, in ihren Persönlichkeiten und in den Personengruppen und Apparaten, die sie um sich scharen. Da sind die relativ identisch in der Struktur. Und Trump hat ja die Ukraine gestern in der Inaugurationsrede gar nicht erwähnt.
Ja,
er hat aber dann Gaza auch nicht. Er hat dann aber im Anschluss wurde er gefragt in einem Interview, wie das denn nun sein würde mit Ukraine und Putin und so weiter. Da hat er dann gesagt, ja, das wird schon gehen. Putin will einen Deal machen, Zelensky will einen Deal machen, die wollen einen Deal machen, ich will einen Deal machen, das wird dann schon gehen. Also, dass das internationale Politik runtergebrochen wird und nur begriffen und verhandelt wird in den Kategorien des wirtschaftlichen Handels, das ist eine Entregelung von Politik, beziehungsweise es ist die Einführung eines anderen Regelsystems, nämlich das Regelsystem, das sagt, es gilt auch da das Recht des Stärkeren.
Aber wir waren ja gerade vorhin schon jetzt bei Manifest Destiny und wie die Amerikaner den Westen Amerikas erobert haben. Womit haben sie das gemacht? Mit ganz tollen Deals.
Ja, ja, natürlich.
Hans. Ja, ja. Da haben sie dann mit den Ureinwohnern.
Feuer, Wasser und Glasperlen.
Da haben sie dann mit den Ureinwohnern Deals gemacht. Das waren ganz tolle Deals.
Ja.
Für einige oder eine Seite.
Ja.
Das andere, was ich auch nochmal sagen würde, diese Vorstellung von einem, ich meine, es ist zweifellos, dass er autoritär, eine autoritäre Vorstellung von Politik hat. Das ist auch gar nicht, es ist auch naheliegend. Ich meine, der hat ein Unternehmen gelenkt, jahrzehntelang, ein CEO, das ist praktisch ein Autokrat in einem Unternehmen.
Ja, ja.
Ich will aber nur mal sagen,
ich würde ihm das auch gar nicht vorwerfen wollen. Das ist seine Biografie.
Ich würde das aber den Amerikanern vorwerfen, weil
der
amerikanische Staat ist das Gegenmodell von Autokratie
eigentlich
und Königreich.
Ja.
Es gibt keinen König, es gibt keinen Autokraten.
Ja.
Das ganze amerikanische System, diese Three Branches of Government, Hans, du sollst mich nicht mal ausgehen lassen, du sollst mich nicht mal unterbrechen. Jetzt reicht's auch. Nein. Aber dieses ganze dreigliedrige Staatssystem aus Exekutive, Legislative und Judikative, das ist genau so angelegt, dass es eben kein König, dass es keine Konzentration von Macht gibt.
Mhm.
Und wer sich jetzt immer so, ja, hier, das ist doch, der ist doch nicht rechts und das ist kein Faschismus und das ist keine Autokratie, wir sind Demokraten. Weißt du, was diese Menschen, also gibt ja wahrscheinlich Trump-Freunde, die jetzt zugucken, dann mal beweisen sollten, wenn sie sagen, ja, sie sind für Demokratie. Demokratie heißt Gewaltenteilung, Kontrolle, gegenseitige Kontrolle. Und wer sagt, dass ich bin hier kein Faschist, ich bin hier kein Autokrat und autokratischer Trump-Fan, der soll dann seine demokratischen, demokratisch beweisen, dass das auch gilt, wenn der eigene Mann im Amt ist.
Ja, also Trump, ich tue mich wirklich schwer. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die ihn einen Faschisten nennen. Das würde ich persönlich so nicht machen. Er ist ein autoritärer Narzisst. Er hat auch faschistoide Tendenzen in seiner Politik und in seiner Herrschaftsauffassung. Aber mir ist sozusagen das autoritär undemokratische. Es ist im Grunde eine Refeudalisierung. Und das ist natürlich verrückt vor dem Hintergrund der amerikanischen Geschichte. Die Vereinigten Staaten sind ja, du hast eben darauf hingewiesen, gegründet worden gegen den Feudalismus. Ja, gegen den englischen Feudalismus, die Kolonien haben sich abgespalten. Die Demokratie, die amerikanische Demokratie war das Gegenmodell zum Feudalismus. Und jetzt erleben wir unter Trump eine Refeudalisierung dieser Demokratie, die aber natürlich nicht Feudalismus heißt, aber die Strukturen hat.
Ich meine, liebe Trump-Fans, er ist nicht euer Daddy, er ist nicht euer Hero. Er ist nicht euer Retter, your savior.
Aber er hat die Mehrheit hinter sich. So, das ist eben auch.
Ich will jetzt einfach nur mal auf einer Tatsachenebene bleiben. Der amerikanische Präsident ist der höchste Staatsdiener in Amerika. Hört euch seinen Schwur an. Ja. Das muss er schwören. Er ist der höchste Staatsdiener. Und das ist das Gegenteil von einem Daddy, von einem Hero oder von einem König. Aber hinter Donald Trump bei der Inauguration hat neben dem FIFA-Präsidenten, ganz wichtig, oder dem UFC-Chef, die drei reichsten Männer der Welt gesessen. Elon Musk, Mark Zuckerberg und Jeff Bezos, zusammen mindestens 900 Milliarden Dollar schwer. Ja. Wenn das jetzt kein Beweis ist, dass die reichsten sich meiner Meinung nach mit dem Faschismus verbinden, zumindest mit den rechtsextremen Kräften, da wirst du ja mitmachen.
Ja.
Ist das ein Warnzeichen oder nicht?
Ja, natürlich, weil es ist aus meiner Sicht ist es eben eine Refeudalisierung, es ist eine Form absoluter und absolutistischer Herrschaft, die sich in Oligopolen organisiert. Da haben wir wieder eine Strukturparallele zu Russland, wo eben wir auch eine Führungsfigur haben, einen relativ absoluten Herrscher, der sich mit Oligopol Persönlichkeiten und Mächten und Strukturen umgibt. Dieses System, das ist eigentlich tatsächlich das Gegenteil von einer Demokratie. Die realen Machtverhältnisse haben dann nichts mehr zu tun mit One Man, One Vote, die sie aber an die Macht gebracht haben. Das heißt also, wir haben hier Menschen, die aufgestiegen sind, gewählt in demokratischen Prozessen, eindeutig demokratisch legitimiert, aber sie prägen und entwickeln Herrschafts- und Machtstrukturen, die eigentlich mit diesem Fundament, das sie an die Macht gebracht haben, wenig zu tun haben.
Und ich meine, warum tun sie es zusammen, auch damals wie heute? Um ihr Vermögen zu sichern und ihre Macht wahrscheinlich noch auszubauen.
Ja, natürlich. Trump ist für Menschen, also für die Zuckerbergs und Bezos und Musks, ist Trump der ideale politische Anführer, weil er ihnen maximale Freiheit bietet, ihre Geschäfte zu führen und weiterzuentwickeln.
Solange es ihm in den Kram passt.
Solange es ihm in den Kram passt, ja.
Zum Schluss vielleicht zu gestern hast du nochmal diesen Tanz, diese Tanzanlage von Trump mit dem Flugzeug, mit diesem Flugzeugkuchen gesehen, wo er dann zu einem der bekanntesten Hits der LGBTQ-Community tanzt.
Ja.
Gut, dann haben wir uns vorgenommen, dass, ich sag jetzt nicht Gruselkabinett, die Regierungsmitglieder von Donald Trump vorzustellen. Ich habe mal geguckt, ich meine, wir hätten jetzt über fast 50 Personen reden können, weil er hat ja auch irgendwelche Botschafter in allen Herren Ländern nominiert. Ich habe mich da mal auf zwei oder drei in Sachen Botschaftsnominierung konzentriert. Ansonsten stellen wir euch mal die kommenden Minister, sofern natürlich der Senat sie bestätigt, aber davon ist ja auszugehen. Der Einzige, der schon zurückgezogen hat, war Matt Gaetz.
Ja, und einer ist aber auch schon bestätigt, das ist Marco Rubio. Ich glaube, der ist schon bestätigt.
Nee, der hatte eine Anhörung. Also er kann erst bestätigt werden, sobald Trump Präsident ist.
Aber gelesen. Okay.
Wollen wir gleich mit Marco Rubio anfangen?
Ja.
Wir kennen ihn. Du warst ja damals schon im Aufwand-Podcast dabei, als wir 2016 die Präsidentschaftsrennen der Republikaner verfolgt haben. Dort war er einer der Gegner von Trump. Wird der erste Latino im Amt des Außenministers. Marco Rubio ist 1971 geboren, hat kubanische Wurzeln, ist unfassbar quasi antikommunistisch, wie man das alt sagen würde, also hier sehr Neocon unterwegs gewesen. Ich habe mir aufgeschrieben, ich meine, zu dem kann man, werden wir auch eine Menge hören in den nächsten Jahren, aber er ist sehr aggressiv gegenüber China, ist aber, anders als Trump, was ich mir notiert habe, du sagst gleich nochmal deine Sachen, ein absoluter NATO-Freund.
Ja.
Pro-NATO. Das wird interessant. Er ist in Sachen Israel treuer als Bibi Netanyahu wahrscheinlich gegenüber Israel. Noch vor kurzem war er gegen einen Waffenstillstand in Gaza.
Mhm.
Und wer, glaube ich, wer gegen einen Waffenstillstand in Gaza war, das kann ja nur bedeuten, Auslöschung, Vertreibung der Palästinenser aus Gaza.
Senator Rubio, will you call for ceasefire in Gaza?
No, I will not. On the contrary.
Senator Rubio, please.
Are you filming it? Well, yes. I want you guys to get this. I want them to destroy every element of Hamas they can get their hands on. These people are vicious animals who did horrifying crimes. And I hope you guys post that.
And
that's
what
my
about
position.
The civilians that are being killed every day?
Hamas should stop hiding behind civilians, putting civilians in the way. Hamas knew that this was going to lead to this. So Hamas should stop building their military installations underneath hospitals.
So you don't care that 15,000 have died? You don't care about the babies that are being killed every day?
I think it's horrifying. I think it's terrible. And I think Hamas is 100% to blame. That's what I think. Make sure you post that, please.
Was hast du zu Marco Rubio? Was müssen die Leute wissen?
Ja, ich find's interessant, dass jedenfalls, ich sag's jetzt mal, in den europäischen politischen Kreisen ist man fast ein wenig erleichtert darüber, dass Marco Rubio der Außenminister geworden. Ja, weil sie sagen, das ist erstens, er ist einer, der von Außenpolitik was versteht, der lange Jahre in dem Feld unterwegs war, was eben für viele andere Trump-Picks so nicht gilt.
Ja.
Das Zweite ist, dass sie sagen, darauf hinweisen, dass im Gegensatz, ein Stück weit im Gegensatz zu Trump, der fast immer noch von der unipolaren Welt ausgeht, also hier sind die großartigen USA, die wir großartig machen und wir werden uns gegen alle anderen durchsetzen. Und Marco Rubio hat demgegenüber noch im letzten Jahr sozusagen deutlich gemacht, dass er eine multipolare Welt sieht.
Unter Führung der Amerikaner wahrscheinlich.
Ja, dass er sagt, er hat sehr deutlich erkannt, dass China, damit meinte er nicht Europa, aber vor allem, dass China, dass Indien und dass wohl auch Russland einfach bedeutende und wieder bedeutender werdende Player sind und dass man sich mit denen klug arrangieren müsse. Und das ist dann eben doch, glaube ich, ein bisschen anderes Weltbild als nur der Dealmaker Trump.
Das ist jetzt die optimistische. Da würde ich dir jetzt grundsätzlich zustimmen. Er ist ein Neocon, also ein neokonservativer alter Schule, der zum Beispiel über das American Empire nie öffentlich redet. Ne? Das ist so das Keep the Quiet Part to Yourself. Das ist der Unterschied zu Trump. Trump zelebriert. Er ist ein Imperator und er will das Empire, hatten wir ja vorhin schon, vergrößern. Die Rolle des Außenministers ist halt am Ende ähnlich wie auch in Deutschland.
Der Chef macht die Musik.
Das Kanzleramt.
Ja, Entschuldigung, dass ich hier mal huste.
Kanzleramt. Im Zweifel führt das Kanzleramt die außenpolitischen Geschäfte und er ist quasi der Diener von Donald Trump.
Ja.
Ist ein bisschen wie bei Annalena Baerbock darum, sie hat Einfluss, aber am Ende entscheidet Trump. Hast du noch was zu Rubio?
Nee.
Ich würde sagen, wir machen mit einer Frau weiter.
Mhm.
die heißt Pam Bondi und wird die neue Justizministerin und Generalbundesanwältin. Bei uns sind das in Deutschland zwei verschiedene Jobs. Also bei uns gibt es einen Justizminister, der dann quasi Einfluss auf den Generalbundesanwalt hat. Aber der Generalbundesanwalt macht halt Ermittlungen und klagt an. Das geht ja hier bei uns nicht. In Amerika ist das ein und dasselbe Amt. Pam Bondi, habe ich mir aufgeschrieben, 1965 geboren, war schon Generalbundesanwältin in Florida von 2011 bis 2019, hat dann so nebenbei so einen Job bei Fox News gehabt und war nach 2019 Lobbyistin und Anwältin für einen gewissen Donald Trump.
Ja.
Also die Frau hat sich die Belohnung abgeholt.
Ja, also das Wesentliche ist, oder ganz wesentlich ist, dass Pam Bondi als erfahrene Juristin Trumps Narrativ der gestohlenen Wahl konsequent verteidigt hat.
Ja, Wahlbetrug 2020, das ist
Wahlbetrug 2020. Das ist, glaube ich, das, weswegen sie bei Trump ziemlich weit oben auf der Liste stand. Ja. Nicht ganz an erster Stelle. Eigentlich sollte es Matt Gaetz werden, der dann zurückziehen musste.
Könnte selbst googeln, warum er zurückziehen musste.
So, und sie wurde aber eben dafür belohnt, dass sie in der Tat Trump seit Amtsantritt zur Seite gestanden hat, dass sie all seine, und es ist erwiesen, wirklich erwiesen, dass die Wahl, dass er die Wahl verloren hat. Das hat sie überhaupt nicht interessiert. Sie war dann einfach sozusagen seine Anwältin und dafür wird sie jetzt belohnt. Und an ihr kann man...
Das wäre so irgendwie, als ob wenn Olaf Scholz hat ja wahrscheinlich auch einen Anwalt in Sachen, wenn es irgendwie um Kim X geht, wenn er seinen Anwalt dann zum Justizminister in der nächsten Regierung macht.
Also das, bei ihr wird exemplarisch deutlich, was das ganz wesentliche Kriterium für alle von Trump sozusagen in den inneren Machtzirkel
Loyalismus
berufenen Personen ist, persönliche Loyalität zählt mehr als irgendwelche Fachkenntnisse. Jetzt kann man sagen, ja, Bondi hat nun mal, natürlich hat sie die juristischen Fachkenntnisse, aber es gibt bestimmt Juristen, die dann mindestens die gleiche Qualifikation oder noch mehr haben. Aber sie ist loyal. Und im Grunde, wenn man das zuspitzt, muss man sagen, oder müsste man sagen, der Eid, den Trumps Kabinett ablegt, alle einzeln, ist ein Loyalitätseid für Donald Trump.
Obwohl es auf die Verfassung
ist. Ja. Aber faktisch, bevor Sie den Eid auf die Verfassung ablegen können, müssen Sie einen Loyalitätseid für Donald Trump abgelegt haben. Wir werden das bei mehreren Personen noch erleben. Ja. Manchmal ist das exemplarisch in einer Situation zu fassen. Manchmal ist es, wie bei Pam Bondi, über längere Zeit des treuen, loyalen Dienens. Das wird jetzt belohnt.
Ja. Übrigens, die einzigen Diener, die tatsächlich die Diener von Donald Trump sind die Soldaten in Amerika. Ja. Er ist der Commander in Chief, also ist der oberste Befehlshaber. Ansonsten ist er oberster Staatsdiener. Ich hatte mir zu Pam Bondi auch nochmal aufgeschrieben, dass sie Verbindungen zu Scientology hat. Ist ja in der Regel immer unproblematisch. Wollen wir über den nächsten Verteidigungsminister sprechen?
Sehr gerne.
Pete Hegseth. 1980 geboren, war jahrelang bei Fox News tätig, Co-Host von der beliebten Familiensendung Fox and Friends, war Soldat, also ist doch erstmal nicht schlecht, ein Soldat, war im Irak, in Afghanistan und, hast du das noch gemerkt, wo er noch war? Guantanamo.
Guantanamo, ja.
Also hat auch Foltererfahrungen gesammelt, unser Pete. Er wird jetzt Verteidigungsminister und damit Chef einer Institution, die 750.000 Zivilangestellte, 1,3 Millionen Soldaten unter sich hat und ein Budget von offiziell mindestens 850 Milliarden US-Dollar verwaltet.
Ja, man muss bei ihm wissen, und auch das ist ein Stück weit indirekter Loyalität, er hat sich sehr stark eingesetzt für ehemalige Kriegsteilnehmer, US-Soldaten, die für Kriegsverbrechen verurteilt oder zumindest angeklagt worden sind, die haben in ihm immer eine Unterstützung gefunden. Und das ist dann für Trump sozusagen auch ein Stück weit Loyalitätsnachweis.
Ist er, aber ich würde jetzt, bei den Amerikanern spricht man gerne von Tauben und Falken.
Ja.
Also eher so, okay, wir versuchen das jetzt mal nicht militaristisch zu lösen. Mhm. Und die Falken, wir sagen, wir sind das größte Empire und das stärkste Empire der Welt. Wir hauen da mal dazwischen und intervenieren. Mhm. Ich würde ihn jetzt nicht zu den Tauben zählen.
Nee, es gibt ja auch manchmal Falken im Taubenkostüm.
Ja, oder Falken, ja, oder Tauben im Falkenkostüm. Es gab einen aufschlussreichen Artikel noch im New Yorker, den ich vom 1. Dezember 2024 empfehlen wollen würde. Der heißt Pete Hegseth's Secret History. Mhm. Da kann man erfahren, dass er sein Amt unter Alkoholeinfluss ausgeübt habe. Also ihm wird Alkoholmissbrauch vorgeworfen, sexuelle Übergriffe und Missbrauch von Organisationsmitteln.
Ja, was er alles zurückweist.
Der Mann hat auch keine institutionelle Erfahrung, also war vorhin noch nicht irgendwo Minister.
Nein, nein, also er war, ja, er hat gedient, er war
im Kriegseinsatz. Ja, aber es ist was anderes, ne? Also er muss Soldat sein und Herr über Soldaten.
Ja, ja, ja.
Hast du noch was zu Pete?
Nö.
Dann würde ich sagen, Kristi Noem ist meine nächste Kandidatin.
Mhm.
Warum? Weil sie die nächste Heimatschutzministerin wird. Heißt auf Englisch Homeland Security Secretary. Warum ist das wichtig? Weil Homeland Security sich um Ein- und Ausreise, Immigration und die Grenzen kümmert. Ja. Kristi ist 1971 geboren. Sie war bisher die Gouverneurin von South Dakota. Das hat sie seit 2011 gemacht. War dann auch noch seit 2019, sorry, ist sie Gouverneurin von South Dakota, war davor im Repräsentantenhaus seit 2011, ist einer der Figuren der früheren Tea Party und ist übrigens...
Das sind die Liberalen, ne?
Genau, Hans. Das ist so wie der Flügel bei der AfD.
Ja, ja.
Und sie ist zum Beispiel bekannt geworden während der Pandemie, weiß nicht, ob du das auch gelesen hattest, weil South Dakota die wenigsten Pandemie-Schutzmaßnahmen getroffen hat.
Ja, in den sie ganzen hat sich geweigert, USA. Die durchzusetzen. Das erinnere ich noch.
Genau. Und sie galt ein paar Wochen lang, bevor Trump J.D. Vance nominiert hat, als eine Kandidatin für die Vizepräsidentschaft. Ja, und weißt du, woran es gescheitert ist, unter anderem?
Ja, natürlich, weil sie ihren Hund erschossen hat.
Genau, und sie hat es in ihrem Buch geschrieben. Bei einer Fasanjagd sei er nicht mehr unter Kontrolle.
Ja.
Also sie konnte ihn nicht mehr unter Kontrolle bekommen und musste ihn dann erschießen.
Ja.
Und, hast du noch was zu ihm?
Naja, Heimatschutz klingt für deutsche Ohren ein bisschen komisch, aber du hast ja darauf hingewiesen, für Ein- und Ausreise und dann am Ende auch Grenzkontrolle. Also die große, eigentlich ist das ja ein Remigrationsprogramm, was Trump da angekündigt hat. Dafür sind die Heimatschutzinstitutionen von enormer Bedeutung. Die müssen das nachher ein Stück weit umsetzen. Und da ist es dann für Trump wichtig, dass er da wiederum eine loyale Hardliner, Vertraute an der Spitze.
Ich würde ja in Sachen, wenn wir von Hardlinern sprechen, ist meine Übersetzung aber fürs Deutsche eine Rechtsradikale. Also wirklich eine Rechtsradikale. Ja. Ich habe bei Pam Bondi leider gerade vergessen, weil das wollte ich unbedingt dir nochmal sagen. Pam Bondi hat es 2014 geschafft, dass eine Tötung, wie heißt das hier? Eine
Hinrichtung.
Eine Hinrichtung eines Gefangenen in Florida verschoben wurde, weil sie eine Spendengala hatte und sie wollte unbedingt bei der Tötung dabei sein.
Oh.
Damit ist sie unter anderem berühmt geworden.
Tja.
Darf ich mal ein positives Beispiel für einen Minister oder Ministerinnen-Pick vorstellen?
Your choice.
Lori Chavez de Rima wird die neue Arbeitsministerin. Und da sind viele überrascht geworden, weil sie als sehr gewerkschaftsfreundlich gilt und auch die Unterstützung von einigen Gewerkschaften bei der letzten Wahl hatte, unter anderem die Teamsters. Mhm. Und die Arbeitgeberverbände in Amerika mögen sie so gar nicht.
Mhm.
Sie war 2 Jahre lang Abgeordnete im Repräsentantenhaus und gilt als eine, also für republikanische Verhältnisse, als so eine Linke in Sachen Arbeitsrechte.
Ja, aber das ist natürlich ein extrem schlauer Move von Trump, der ja auch in seiner Inauguration Speech darauf hingewiesen hat, mehrfach, dass sein Wahlerfolg vor allem in den Swing States viel damit zu tun hatte, dass Gewerkschaftsmitglieder dann doch in großer Zahl, die traditionell eher den Demokraten nahestehen, die wählen, dann doch zu ihm rübergekommen sind. So, also das war sozusagen, glaube ich, ein Stück weit eine Belohnung für die Gewerkschafter und Gewerkschaften, die am Ende gesagt haben, naja, dann wählen wir eben doch den Trump.
Sehe ich genauso.
Ja.
Sie hat aber übrigens die Wahl jetzt im November, also sie ist wieder angetreten fürs Repräsentantenhaus, da hat sie verloren. Hat sich jetzt aber in die Trump-Regierung gerettet. Weißt du, welchen Job künftig John Ratcliffe haben wird?
Nee.
Er wird der Chef der CIA.
Ah, ja.
Wir kommen gleich noch zum FBI-Chef.
Ja.
Aber die CIA ist so eine, also ich weiß, kenne nicht viele, die sind ab und zu im Ausland tätig, irgendwas mit Auslandsgeheimdienst der manchmal USA. Ich kenne mich in Sachen CIA halt überhaupt nicht aus. Da wissen wir historisch ganz wenig drüber. John wurde 1965 geboren, war von 2015 bis 2020 Abgeordneter im Repräsentantenhaus und galt laut Heritage Foundation, die ja auch schon eine republikanernahe Stiftung sind, als einer der rechtesten Abgeordneten im gesamten Parlament. Also ich würde sagen, wir haben einen Rechtsradikalen als CIA-Chef. Er war aber auch schon in den letzten Tagen oder letzten Monaten von Trumps erster Amtszeit Geheimdienst-Koordinator.
Koordinator, ja.
Hast du zu ihm noch was?
Nee, aber an der Stelle muss man dann über Cash Patel reden.
Ich wollte das dramaturgisch so machen, dass wir da ein paar lustige Sachen zum Schluss haben.
Naja, gut.
Wir sind ja hier bei der CIA, das ist Ausland. FBI ist Inland. Also reiß dich mal zusammen. Hast du was zu
sagen? Geheimdienst ist Geheimdienst. Nein, das halte ich jetzt geheim, was ich da noch zu sagen hätte.
Was ist als Kompromiss der neue Name der Geheimdienstkoordinatorin? Tulsi Gabbard.
Ja, eine sozusagen gewendete Demokratin.
Wir kennen sie unter anderem aus auf einem Podcast. Da haben wir 2020 das demokratische Rennen verfolgt gehabt. Sie war nicht lange dabei.
Nee, sie ist früh raus.
Genauso wie übrigens Kamala Harris. Red Flag schon damals, haben wir auch schon vor vielen Monaten gesagt, darum ist Harris eine Scheißkandidatin. Tulsi wollte demokratische Präsidentschaftskandidatin werden, hat dann sie unter anderem mit Biden, Sanders und Harris angelegt. Hat auch, ich fand auch manchmal richtig gute Punkte gemacht, weil es ist ja nicht so, dass da nur Müll rauskam. Sie hat unter anderem immer wieder betont, und das stimmt ja völlig zu Recht, dass die das Establishment der Demokraten quasi, also dieses Außenpolitik, wir müssen überall dabei sein, Empire und so weiter, hat sie zu Recht immer wieder kritisiert. Wie gesagt, sie war Demokratin. War
bis
auch
2021 war sie demokratische Abgeordnete.
Von Hawaii.
Von Hawaii, ja.
Genau, im Repräsentantenhaus. Sie war Soldatin, das ist auch wichtig, und koordiniert jetzt als Geheimdienstkoordinatorin, wenn sie es dann wird. 18 Geheimdienste. Warum ist das so wichtig? Weil anders als, glaube ich, im Kanzleramt, der Präsident wird jeden Tag bekommt er ein Geheimdienstbriefing.
Ja. Weißt du, wo Tulsi Gabbard 2017 war, auf einer Auslandsreise?
Bei Bashar al-Assad.
Tja.
Ja, sie war Friedensvermittlerin.
Ja.
Hat ja
funktioniert.
Gut geklappt. Sie hat übrigens auch ein Video, als der Ukraine-Krieg richtig losging, 2022, hat sie erstmal diese russische Verschwörungstheorie reingebracht, dass amerikanische Biowaffenlabore in der Ukraine vorhanden sind.
Here are the undeniable facts. There are 25 to 30 US-funded biolabs in Ukraine.
Ja. Sind wir mal gespannt.
Ja, was ich dabei interessant finde, das ist natürlich als jemand, der sozusagen mit den eher doch grundsätzlicheren politischen Verankerungen mindestens im deutschen Parteiensystem Klar gibt es da auch mal Partei- oder Fraktionswechsler, aber sozusagen so radikal offensichtlich, dass jemand, der sagt, ich will Präsidentschaftskandidatin meiner Partei, der Demokraten werden, schafft das nicht, scheitert daran, ist dann für diese Partei Abgeordnete und auf einmal Knall auf Fall wechselt sie da einfach die Lager.
Das war schon Prozess. Also das konnte man in den letzten Jahren schon gut sehen.
Ja, aber es war ein Prozess, der offenbar etwas zu tun hatte mit Enttäuschung und Verbitterung darüber, dass diese Partei, die Demokratische, nicht die politische Aufstiegsfunktion ihr gegeben hat, die sie wollte. Also,
dann müssen sich auch die Demokraten vielleicht mal an die Nase fassen.
Ja, aber es zeigt dann eben auch, dass diejenigen sagen, Politiker sind deswegen Politiker, weil sie an die Macht wollen.
Das stimmt.
Und wenn sie es eben nicht durch den linken Treppenaufgang schaffen, dann nehmen sie den rechten. Ja? Hauptsache, man kommt nach oben.
Ich mein,
teilt sich Gabbard einfach ein Stück weit eine menschgewordene Bestätigung.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Und man muss auch sagen, Teilzi hat den Posten genauso wie mindestens ein anderer Name, der gleich noch kommt, der hat diesen Posten bekommen, weil sie halt gewechselt ist.
Ja, ja, ja.
Also sie haben, ich bin mir sicher, genauso wie bei RFK gesehen, okay, ja, das könnte ein paar Prozent uns bringen, wenn wir diese Teilzi-Fans, die vielleicht nur 1 oder 2% in Amerika ausmachen, aber die gibt es, auf unsere Seite ziehen. Und du wirst dann, ne, war dann ein Handshake-Deal, du bekommst einen Posten in der Regierung. Genauso wie Robert F. Kennedy. Ich glaube, das ist die kurze Variante. Mhm. Einen Lieblingsname auf meiner Liste, jetzt sind wir bei Nummer 8, Dr. Oz. Also heißt, er ist richtig Mehmet Oz, ist türkisch-amerikaner. Mhm. 1960 geboren und wird jetzt sich um Medicare und Medicaid kümmern.
Ja.
Das heißt, für unsere deutschen Ohren, das ist die Gesundheitsversorgung von 150 Millionen Amerikanern. Mhm. Medicare gibt es zum Beispiel, wenn du Rentner bist, dann kriegst du deine Medikamente über Medicare und Medicaid. Ich weiß nicht, ist das für die Soldaten? Bin mir gerade nicht sicher. Mehmet Oz ist auch neu. In der Politik. Er wollte mal Governor von Pennsylvania werden vor ein paar Jahren, hat es nicht geschafft. Er ist ursprünglich Kardiologe und ist aber berühmt geworden die letzten Jahrzehnte mit seinen
Fernsehdoktor.
Ja, es wäre so, als ob irgendwie Eckart Hirschhausen auf die rechte Seite überwechselt und dann Gesundheitsminister werden soll.
Ja.
Das ist wahrscheinlich immer noch eine Beleidigung gegenüber Eckart Hirschhausen.
Das wollte ich gerade sagen,
Aber ja, er ist mit der Pseudo-Gesundheitsshow berühmt geworden. Damals Oprah hat ihn ein bisschen bekannt gemacht. Und das einzige Interessante, was ich bei Oz gefunden habe, weil das ist natürlich völlig gegenteilig dessen, was die Republikaner sagen, er hat sich mal für Universal Healthcare ausgesprochen vor ein paar Jahren.
Das wusste ich jetzt auch nicht.
Also eine Gesundheitsversorgung für alle.
Mhm. Ja, also öffentlich in den politischen Raum getreten ist er während der Pandemie, als er sozusagen sämtliche Präventionsmaßnahmen der beiden Regierung für abgelehnt hat, für unwirksam erklärt hat, Hydrochloroxin empfohlen hat. Also, weil du sagst, es ist so ein bisschen, als wenn Hirschhausen Gesundheitsminister wird. Man könnte auch fast sagen, als wenn Bagdi Gesundheitsminister werden würde oder Staatssekretär.
Ich hatte ganz überlegt, welcher irgendwie Arzt quasi Fernsehsendung in Deutschland hat.
Ja, das ist richtig. Eine Fernsehsendung hat er nicht. Aber das ist sozusagen das Kaliber, dass Menschen mit einer durchaus vorhandenen naturwissenschaftlich-medizinischen Ausbildung dann aber sich in Positionen reinbegeben, die dann doch vom wissenschaftlichen Diskurs sich relativ weit entfernen.
Ich meine, das Interessante ist, diese Behörde, also Medicare, Medicaid, das ist wenig politisch, sondern man muss sich halt einfach darum kümmern, dass die Leute das Geld bekommen und dass die Gesundheitsversorgung sichergestellt ist. Ich bin gespannt, was dazu kommt. Mhm. Dann ist Lee Zeldin der neue Chef der EPA. Mhm. EPA ist die Umweltschutzbehörde in Amerika. Da kann man es, glaube ich, kurz machen. Trump steht für Deregulierung und quasi im Großen und Ganzen Beendigung von Umweltschutz. Dafür steht auch Lee Zeldin. Er ist ein absoluter Befürworter von Fracking. Und wie ich gelesen habe, wenn er nicht ein Klimawandelleugner, dann ist er zumindest ein Klimawandelverleugner, der damit wenig anfangen kann. Er ist 1980 geboren. Es sind viele junge Leute dabei.
Relativ.
Also mehr meine Generation als seine Generation.
Ja, das ist, ich bitte dich, meine Generation, die wird jetzt Präsident.
Ja, das ist so. Not bad. Zeldin war von 2015 bis 2023 Abgeordneter im Repräsentantenhaus für New York. Ein Botschafter habe ich ja aber. Die neue UN-Botschafterin ist Elise Stefanik Roll.
Ja, aus New York, ne?
Ja. Yep. Mhm. Da war sie seit 2015 Abgeordnete im Repräsentantenhaus in Amerika.
Ja.
Glaubst du, also ich hab eine These, warum sie UN-Botschafterin wurde?
Weil sie ihren Wohnsitz in der Nähe des UN-Hauptquartier hat.
Nee, sie ist einer der größten Supporter Israels.
Ja, das stimmt
auch. Und Israel wettert ja überall Antisemitismus in der UN, bei den Vereinten Nationen. Und da sagt sich Roll, was die Israelis können, das wird auch die USA machen. Den 11. Namen, den überlasse ich dir, uns den mal vorzustellen. Und ich ergänze einfach nur, der nächste Gesundheitsminister, Hans.
Ja, der nächste Gesundheitsminister. Mhm. Der trägt einen großen Namen, Robert Kennedy Jr., das ist der Sohn von Robert Kennedy.
Und der Neffe von JFK.
Ja, damit klar, weil das Brüder waren. Er kommt eben, also auf dem Level spielt dann Familientradition dann schon eine Rolle. Er kommt aus einem demokratischen, aus der, wenn man so will, aus der Elite der demokratischen Partei. Und er hat dann zunächst versucht, als unabhängiger Präsidentschaftskandidat zu werden, ist dann aber relativ
Wir müssen mal korrekt bleiben. Vor einem Jahr wollte er bei den Demokraten antreten.
Ja.
Und die Demokraten hatten halt keinen Bock auf Vorwahlen, weil Joe halt klar war. Und dann ist er halt rausgegangen.
Ja.
Und hat sich dann quasi als Third-Party-Candidate positioniert.
Und als er dann merkte, das wird aber auch nichts, dann ist er mit fliegenden Fahnen ins Trump-Lager rübergewechselt, hat ihn unterstützt. Ja, doch,
dass er fliegende Fahnen ist ja alles klar. Aber wichtig war, er hat ja bei den Umfragen, also nationalweit, zwischen 5% und 10% eingeholt. Und das war
für Trump.
Jetzt lass mich doch mal ausreden, Hans.
Ich sollte das doch
bitte
vorstellen.
Bitte meckert das in den YouTube-Kommentaren. Ja, endlich muss Hans Einhalt geboten werden.
Ja, aber nicht, wenn du mich erst aufforderst, was zu der Person zu sagen.
Ich wollte jetzt aber meinen Satz zu Ende bringen. Er hat 5-10% in den Umfragen geholt und das war mal wieder schlau von Donald Trump, ihn auf seine Seite zu ziehen.
Ja.
Und damit auch diese paar Prozente an vielleicht Unentschlossenen oder Leuten, die quasi weder Harris noch Trump wählen wollten, auf die Seite zu ziehen. Und als Geschenk, als Deal gab es dann den Posten als Gesundheitsminister.
Ja, also dass er als Minister nominiert wurde, das hat dann doch viele überrascht, weil eigentlich war schon klar, der Prozentbringer im einstelligen Bereich, der würde belohnt werden, das ist schon klar. Mhm. Aber eigentlich haben alle gesagt, naja gut, der kriegt dann irgendwie eine zwar nicht unwichtige, aber keine Führungsrolle. Ja. Und dann wird er Minister von Gesundheit. Er kommt eben auch nicht aus der Gesundheitspolitik, sondern er ist Anwalt
für Umweltrecht.
Für Umweltrecht, und da war er.
Der hätte EPA-Chef werden müssen.
Ja, da war er durchaus hoch angesehen.
Da hat er ein paar gute Sachen auch gemacht damals,
Ja, so. Und jetzt wurde er dann aber Umweltminister. Er wird Gesundheitsminister. Was ich gelesen habe an einer Stelle, finde ich interessant, dass es aber immer noch bei den Republikanern ein gewisses Misstrauen gegenüber seiner Person
gibt. Weil er ein Kennedy ist.
So, dass offenbar die Ebene der Beamten, Abteilungsleiter und so weiter in dem Ministerium, die bauen sozusagen einen Hardliner-Sicherheitszaun um ihn herum, um ihn da einzuhegen, damit er nicht doch irgendwelche eigenartig demokratisch inspirierten Sachen macht.
Ja, wir waren ja vorhin bei der Frau hier, Kristi Noem, die einen Hund erschossen hat. JFK hat einen Bären erschossen und hat ihn dann im Central Park ausgelegt. Wir haben einen Gesundheitsminister in den USA, der ein erklärter Impfgegner und Impfverschwörungstheoretiker und an sich ein Verschwörungstheoretiker ist, der eine Menge Scheiße im Umlauf bringt. Er wird jetzt Chef von 80.000 Angestellten des Gesundheitsministeriums und hat auch zum einen Erfolg sofort verbucht, habe ich ja vorhin schon gesagt. Nee, habe ich noch nicht gesagt. Nee. Den Austritt aus der WHO haben die USA gestern erklärt, also die World Health Organization.
Ja.
Warum ist das entscheidend? Jetzt weniger für Amerika, sondern
aber für die WHO.
Die WHO ist die Institution weltweit, die auf Pandemien, insbesondere in Südostasien und Afrika, also die WHO, spezialisiert ist.
Die WHO ist eigentlich die UNO, die Vereinten Nationen des Gesundheitswesens.
Ja.
Und die WHO leidet unter Geldmangel auch deswegen, weil seit Jahren die USA ihre Beiträge nicht bezahlen oder eingeschränkt nur bezahlen. Und wenn jetzt die USA, und da war dann immer der Anspruch, aber ihr müsst doch, ihr seid auch Mitglied, so wenn jetzt ausgetreten wird, dann ist das sozusagen auch das formale Ende der finanziellen Unterstützung.
Ich meine, eine WHO, Weltgesundheitsorganisation, kann keine Pandemie verhindern, aber eine WHO ist auf jeden Fall gut darin, falls es eine Epidemie oder Pandemie gerade in Afrika oder Südostasien kommt, dass die sich nicht so sehr ausbreitet, beziehungsweise irgendwie nicht in der ganzen Welt landet. Und wenn die jetzt weniger Geld hat, beziehungsweise weniger Macht, dann können wir uns ja mal zweimal überlegen, ob eine Pandemie wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher wird.
Ja, es gibt ja gar keine. Es sind ja Plandemien, keine Pandemien. Und von daher ist das nur konsequent, dass man sich an einem Laden, der die Plandemie plant, nicht weiter beteiligen will.
Grüße an die Dullis, die gerade zugucken. Nummer 12 habe ich mir aufgeschrieben. Hans, welchen Job bekommt Doug Burgum?
Oh Gott, ist er Transportminister?
Nein, er wird Innenminister der USA. Den kennen wir auch noch. Ich weiß, ich hatte ihn damals im Aufwand-Podcast vorgestellt, als wir uns über das Republikanerrennen, also das war, glaube ich, die erste TV-Debatte 2023. angeguckt haben, wo Trump ja das schon boykottiert hat, weil er meinte, ich brauche das nicht. Ja. Hat er im Nachhinein ja auch recht gehabt. Doug Burgum war bis vor kurzem der Gouverneur von North Dakota, nicht South Dakota, das war die andere vorhin. Er ist 56 geboren und er ist sehr eng mit der Fossilindustrie und ist jetzt als Innenminister, und darum ist es so entscheidend, warum ich das jetzt auch nochmal nenne, als Innenminister ist er Herr über 2 Millionen Quadratkilometer Land. Für wen könnte staatlich besessenes Land, ich habe ja gerade schon die Fossilindustrie angesprochen. Ja,
Drill, Baby, Drill.
Aha. Ja. Er ist auch Klimawandelleugner.
Ja.
Doug Burgum. Mhm. Dann als nächstes Minister für die Veteranenaffären, also Veteranenminister, wird Doug Collins. Gibt nicht jetzt so viel über ihn zu sagen, außer dass er von 2013 bis 2021 Abgeordneter war für die Republikaner. Und 2020 mitentscheidend war, dass das Impeachment gegen Trump am Ende der ersten Amtszeit nicht funktioniert hat, weil er einer der größten Verteidiger war. Jetzt aber, den hast du bestimmt auch, der nächste Finanzminister der USA, Secretary of the Treasury.
Ja, Scott Bessent.
Ja, was kannst du uns über ihn erzählen?
Na, Gründer, Hedgefondsgründer, weiß also, wie man Geld anlegt und vermehrt. Und
gut.
Ja. Und er steht vor einer Riesenaufgabe, weil er muss nun dafür sorgen, Trump hat ja Dinge versprochen, die schwer miteinander vereinbar sind. Mhm. Auf der einen Seite will er ja die Zölle anheben, gegen also Importzölle anheben. Mhm. Auf der anderen Seite will er die Inflation senken, also die Lebenshaltungskosten für die breite Bevölkerung reduzieren. So, jetzt sagen eigentlich alle Ökonomen oder die meisten Ökonomen und Finanzer sagen, naja, in einem System freier kapitalistischer Wirtschaft ist es eigentlich das Normalste, dass wenn Unternehmen, die importieren, Zölle zahlen müssen, dass sie diese zusätzlichen Zollkosten an die Verbraucher, an die Endverbraucher weitergeben. Was natürlich Preissteigerung bedeutet, was letztlich Inflation bedeutet. Und wie wessen das sozusagen diesen strukturellen Widerspruch auflösen will, das ist ein großes
Hans, dafür sind wir einfach zu dumm. Ja. Darum warst du kein Hedge Fund Manager. Ja. Er war übrigens auch der Chefinvestor von George Soros.
Na, immerhin.
Oh, lustig.
Ja.
Liebe rechte Bubble. Ja. Er steht für und soll deregulieren und du hast es noch jetzt nicht gesagt, die Steuern für große Unternehmen und Reiche senken.
Ja, das gehört ja.
Und das irgendwie mit den Zöllen verbinden.
Ja.
Er ist auch er ist offen schwul. Was auch selten ist in republikanischen Kreisen. Hast du sonst noch was? Er ist 1962 geboren, habe ich mir aufgeschrieben.
Vielleicht hat er sich ja Village People gewünscht.
Genau. Dann kommen wir zu Brooke Rollins. Willst du raten, welchen Posten sie macht?
Sag's.
Sie wird Agrarministerin. 1972 geboren. Sie hat jetzt nichts mit Agrarpolitik im Großen und Ganzen zu tun gehabt. Sie wird belohnt dafür, dass sie eine Trump-peske Denkfabrik geleitet hat die letzten Jahre. Warum ist es trotzdem ein wichtiges Amt? Ich meine, das Agrarministerium verwaltet ein Budget von $200 Milliarden. Ich meine, wir reden über das Pentagon bei $850 Milliarden, was aber auch schon zusammengenommen größtes Verteidigungsbudget ist oder Verteidigungsbudget als die Europäer und Russen zusammen. 200 Milliarden Budget, das ist mehr.
Und die USA sind eben nicht nur ein Land traditionell der Industrieproduktion, sondern auch der Landwirtschaft. Und es gibt nach wie vor...
Korn.
Ja, ja. Also das spielt sowohl in der US-amerikanischen Ökonomie als auch in der Ideologie, im Bewusstsein der Bevölkerung, spielt sozusagen dieser agrarische Hintergrund, dieses Fundament einfach eine wahnsinnig wichtige Rolle, wenn ich das... Du weißt das besser, du hast da gelebt.
Aber nicht auf einer Farm.
Nee, aber Texas hatte doch auch, glaube ich. Egal.
Wenn Texas mal keine Wüste hat, dann habe ich auch ab und zu mal ein bisschen Felder gesehen.
Ja.
Mehr aber habe ich erstmal nicht so. Brooke Rollins, ich fand doch mal interessant, den Handelsminister Howard Lutnick kommt aus einem ganz anderen Spektrum, der Wall Street. Das ist irgendwie so eine Straße in New York. Ich weiß jetzt nicht wirklich, warum das interessant ist. Er ist Milliardär. Ein Milliardär, der zum Handelsminister wird. Fällt dir das übrigens auf? Es ist jetzt nicht der erste Milliardär.
Nö.
Weil früher war ja in Amerika so, die Milliardäre haben die Politiker bezahlt dafür, dass sie ihre Interessen vertreten. Mittlerweile machen die...
Müssen sie es selber machen.
Mensch! Wo kommen wir denn hier hin?
Ja.
Und Lutnick ist auch ein großer Freund von Kryptowährungen. Was auch interessant wird. Hast du was zu ihm?
Nö.
Der Verkehrsminister wird Sean Duffy. Der war Host auf Fox Business. Also es gibt ja Fox News, das ist der Nachrichtenkanal. Dann gibt es diesen Business-Kanal, der heißt Fox Business.
Ja.
Ist bekannt geworden, also erstmal war er Abgeordneter im Repräsentantenhaus ein paar Jahre bis 2019. Ist aber bekannt geworden in den 90ern, rate mal. Genau, bei MTV Real World, einer Reality-Show. Mehr habe ich erstmal nicht zu ihm.
Ja.
Zu sagen.
Ja, auch er hat dickes Brett zu bohren, weil es um die Frage geht, wie sieht das Regelwerk für autonomes Fahren aus? Das ist ziemlich strittig in den USA.
Ich hab da eine These, was da rauskommt.
Ja.
Die Unternehmen wissen am besten und die können sich am besten regulieren,
ja,
Hans.
Ja. Und wenn man dann eine Führungsfigur hat, die eng mit diesem Thema auf der Interessenebene verbunden ist, einen gewissen Herrn Musk, dann kann man sich da sozusagen im Kabinett gute Schulterschlüsse und Absprachen vorstellen.
Ja, wir Europäer sagen, ja, eher, lieber Vorsorgeprinzip statt Nachsorgeprinzip. In Amerika ist das eher anders. Also im Sinne von, wenn was passiert, dann gibt's Ärger. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, Marty Macri wird der FDA-Commissioner. Ist jetzt ist im Großen und Ganzen, hört es jetzt für euch an, so, was soll denn das, warum ist denn das wichtig? Das ist die Behörde, die die Lebens- und Arzneimittel lizenziert und kontrolliert. Mm. Und da sind wir dann wieder bei Robert F. Kennedy und anderen komischen Gestalten. Da muss man in nächster Zeit ganz genau drauf achten.
Ja.
Der Energieminister, den fand ich auch noch schön, Chris Wright, wurde 1965 geboren, war bisher Chef einer, was für einer Firma, Hans? Rate mal, der Energieminister.
Naja.
Welche Firma könnte er geleitet haben?
Fracking?
Jawohl. Und er ist nicht nur ein vermutlicher Klimawandelleugner, ist ein tatsächlicher.
Ja.
Das sagt er offen. Der Energieminister.
Ja.
Wer ist bei uns Energieminister? Robert Habeck?
Ja.
Also wenn es einen Gegenentwurf zu Robert Habeck gibt, dann ist das Chris Wright. Bildungsministerin. Das muss ich jetzt übernehmen.
Ja.
Sorry. Aus alter Leidenschaft.
Ja.
Linda McMahon ist zurück. Linda McMahon hat zusammen mit Vince McMahon über Jahrzehnte die Nummer 1 Wrestling-Organisation WWE. WWE.
Du bist ihr begeisterungsmäßig eng verbunden.
Nein, sie war schon immer schrecklich. Sie war auch schon im ersten Kabinett irgendwie für Small Business zuständig. Jetzt wird sie Bildungsministerin. Lustig ist, dass sie hat schon mal über ihren Bildungsabschluss gelogen.
Mhm.
Indem sie gesagt hat, sie hatte irgendeinen Abschluss, den sie gar nicht hatte. Sie ist 48 geboren.
Mhm.
Jetzt wieder mal deine Generation hier. Ne?
Mhm.
Und sie wird jetzt belohnt mit dem Posten, weil sie über Jahre den Wahlkampf mitgeschmissen hat bei Trump und Spenden eingesammelt hat.
Ich wollte gerade sagen, also sie war eine der größten Spenderinnen, nicht nur Organisatorin.
Ja, aber sie hat auch die Spenden
eingesammelt. Spenden eingesammelt. Und das Besondere ist eben, es ist im Grunde so ähnlich wie bei Kennedy, der ein Anwalt war und von Gesundheit nichts versteht.
Mhm.
Und sie ist Managerin, Finanz- und Sportevent-Managerin, hat aber in ihrem Leben mit dem Bildungssystem strukturell, außer dass sie es in irgendeiner Weise persönlich durchlaufen hat, nie was zu tun gehabt.
Ja. Dafür ist sie Milliardärin.
Ja.
Endlich mal eine Milliardärin an einer Regierung.
Mhm.
Ich habe noch zwei Namen. Ich würde sagen, mit dem FBI-Chef enden wir. Ich würde nochmal Mike Huckabee als besondere Personalie vorstellen. Er wird Botschafter wo?
Israel.
Yep. Ja. Warum ist das so wichtig?
Weil er, ich glaube, der erste Botschafter, der nicht jüdischen Glaubens ist, in Israel wird.
Aber weißt du, wer eigentlich noch mehr pro-israelisch ist als jüdische Amerikaner? Die Evangelikalen.
Ja, und das ist er.
Und das ist Mike Huckabee par excellence, also ein christlicher Fundamentalist, der wortwörtlich sagt, es gibt keine Palästinenser, Hans.
Mhm.
Und die Westbank gehört Israel.
Ja.
Also erstmal Leugnung eines Existenzrechts der anderen Seite, so wie völkerrechtlich bzw. UN-technisch haltlose Forderung. Möchtest du den künftigen, also wenn er es denn schafft, das wird nochmal interessant, ob er es durchschafft, aber der künftige FBI-Chef.
Ja, Kash Patel, der war immer der Auffassung, dass man eigentlich das FBI zumindest schärfer kontrollieren, wenn nicht gar auflösen müsse, weil für ihn war das FBI eine Bedrohung gegenüber dem amerikanischen Volk.
Der Mann ist auch Kinderbuchautor. Die Leute sehen jetzt eingeblendet, was ich dir jetzt zeige. Das ist ein tatsächlicher Cover eines Kinderbuchs. Das heißt The Plot Against the King. Magst du mal einfach nur mal vermuten, worum es in diesem Buch geht, Hans? Oder für die, die nur zuhören, worum es da gehen könnte?
Also es geht darum, dass es um einen König geht, der ein gütiger Mensch mit
Zauberstab,
vermutlich mit Zauberstab und vielleicht orangefarbenem Haut und eigenartiger Frisur hat.
Das sieht schon sehr nach Donald Trump aus, ja?
Ja, das ist ganz eindeutig Donald Trump. Und gegen diesen guten König verschwören sich Kräfte, die man vermutlich als Establishment, als Fake News und so weiter bezeichnen würde, die verschwören sich gegen ihn, um ihn von seiner guten Regierungsführung zu entfernen und zu verfolgen.
Also Patel ist berühmt dafür, also mit Verschwörungsmythen und Theorien in der Öffentlichkeit zu landen. Er wettert wie Trump gegen den Deep State, den tiefen Staat. Das ist wahrscheinlich darauf basiert dann sein tolles Kinderbuch. Und ich würde abschließend einfach mal vorlesen, was er Steve Bannon vor knapp einem Jahr gesagt hat in Sachen, was Donald Trump mit seinen Feinden vorhat. Du weißt ja, Trump hat ja gesagt, meine Feinde, die werden schon bereuen, meine Feinde gewesen zu sein. Also der wahrscheinlich künftige FBI-Chef hat gesagt, Zitat Hans, wir werden losziehen und die Verschwörer finden. Nicht nur in der Regierung, sondern auch in den Medien. Wir werden die Leute in den Medien zur Strecke bringen, die über amerikanische Bürger gelogen haben, die Joe Biden geholfen haben, die Präsidentschaftswahlen zu manipulieren. Wir werden euch zur Strecke bringen. Ob strafrechtlich oder zivilrechtlich, wir werden das herausfinden. Aber ja, wir machen euch alle darauf aufmerksam und Steve, das ist der Grund, warum sie uns hassen. Das ist der Grund, warum wir tyrannisch sind. Das ist der Grund, warum wir Diktatoren sind. Weil wir tatsächlich die Verfassung nutzen werden, um sie für Verbrechen zu verfolgen, von denen sie sagen, wir hätten sie immer begangen, aber das haben wir nie getan.
Ja, und da schließt sich der Kreis insofern, als eine der ersten Erlasse, die Trump unterzeichnet hat, 78 sind es, glaube ich, insgesamt, war ja eben die Begnadigung für alle Angeklagten oder auch Verurteilten im Zusammenhang des 6. Januar 21.
Ja.
Die wollten ja auch nichts Böses und sie sind schon gar nicht von Trump irgendwie angestiftet worden, einen Putsch vorzubereiten, überhaupt nicht. Das waren Machenschaften des alten Systems, das eine Wahl gefälscht hat und darüber hinwegtäuschen wollte. Ja.
Weil wir gerade bei den Maßnahmen sind und am Ende mit Elon nochmal aufhören, ich würde mal ihr könnt alle nachlesen, welche Maßnahmen Trump in seinen ersten Stunden verabschiedet hat. Ich habe nur mal ein paar Beispiele. Zum Thema Migration hat er jetzt einen nationalen Notstand an der Südgrenze ausgerufen. Er hat per Dekret veranlasst, dass es nur noch zwei unveränderliche Geschlechter geben soll, Mann und Frau. Guckt einfach mal unsere Folge zu Gender Studies an vor ein paar Wochen. Mehr würde ich ja gar nicht so sagen. Er hat gesagt oder veranlasst, dass Bundesbehörden aufhören sollen, die Gender-Ideologie voranzutreiben. Bundesgelder sollen nicht mehr in Gender-Ideologie fließen. Diversitäts-, Gleichberechtigungs- und Inklusionsprogramme in der Bundesregierung werden beendet. Maßnahmen zur Korrektur früherer Zensur sollen ergriffen werden. Es soll ja keine Zensur mehr geben. Da bin ich übrigens sehr gespannt. Ich meine, du guckst ab und zu auch mal amerikanisches Fernsehen, ne?
Ja.
Da gibt's ja auch immer diesen Piep-Sound.
Ja.
Das ist gesetzliche Zensur.
Ja.
Also wahrscheinlich aus guten Gründen im Sinne von Scheißsprache. Da bin ich mal gespannt, wenn er sagt, es soll keine Zensur mehr geben, dann dürfte es auch kein Piepen mehr bei Fuck und alles Mögliche sein. Die Begnadigung hast du schon angesprochen. Bei der Maßnahmenaußenpolitik nur hat man schon gesagt, dass sie aus der Weltgesundheitsorganisation austreten. Dass sie, auch interessant, das globale Abkommen zur Mindestbesteuerung nicht mehr als bindend ansehen. Also da haben sich ja der Westen und der Rest der Welt gesagt, okay, wir machen hier mal eine Mindestbesteuerung unter unserer Überreichen. was ja auch Olaf Scholz und selbst Christian Lindner noch ganz in Ordnung fanden. Die USA ziehen sich raus zurück, genauso wie aus dem Pariser Klimaabkommen. Der Golf von Mexiko wird endlich so genannt, wie er immer genannt werden sollte, der VW-Golf von Amerika. Golf von Amerika, sorry. In Sachen Windprojekte fand ich auch noch interessant. Es sollen keine neuen Genehmigungen mehr für Windprojekte sowohl am Land als auch vor der Küste erteilt werden, bis eine, Zitat, umfassende Überprüfung abgeschlossen ist. Und er richtet eine, wir waren ja gerade bei den ganzen Ministerien, das sind ja alles bisher alte Ministerien gewesen und Institutionen. Mhm. Es wird jetzt eine neue geben, die Abteilung für Regierungseffizienz. Effizienz. Sie sollte ja eigentlich von zwei Leuten geführt werden. Vivek wird das aber jetzt gar nicht mehr machen.
Ach, das wusste ich nicht.
Der will Gouverneur von Ohio werden, Hans, und zieht sich deshalb von diesem Posten zurück.
Da muss
und
der arme Elon das alleine machen.
Ja, ein gewisser Elon, ein Südafrikaner mit amerikanischer Staatsbürgerschaft, soll diese Abteilung der Regierungseffizienz, was einfach nur knallhartes Kürzungsprogramm, soll das Ding leiten.
Ja.
Willst du noch was zu Elon erzählen?
Nee, ich...
da ist ja gestern noch gar nichts mehr passiert von ihm, ne?
Nö, möchtest du das...
Nein. Wir schicken jetzt keine Herzen raus.
Nein, wir schicken keine Herzen raus.
I just want to say thank you for making it happen. Thank you. My heart goes out to you. It is thanks to you that the future of civilization is assured.
Ja, das passiert schon mal, dass so ein Arm Maus rutscht.
Hast du das? Was war deine erste Reaktion, als du den Hitlergruß von ihm gesehen hast?
Tatsächlich glaube ich nicht, dass es ein Hitlergruß war. Das ist natürlich sozusagen das deutsche Framing ist so, sondern biomechanisch glaube ich tatsächlich, der wollte einfach seine Begeisterung da machen und dann landete das da. Ich glaube nicht, dass er in irgendeiner Weise bewusst oder unterbewusst einen Hitlergruß machen wollte. Tatsächlich ist aber diese Geste genau in dieser Körperhaltung gelandet. Und das wurde und wird von vielen Menschen dann eben doch als unterbewusste Handlung so angesehen. Ist nicht meine Auffassung. Aber es ist etwas, was Elon Musk sicherlich irgendwie nicht loswerden wird.
Ich war mir jetzt ganz sicher, dass wir zumindest bei diesem Hitlergruß uns nicht streiten werden, ob das ein Hitlergruß war oder nicht, weil das ist genau die Taktik der anderen Seite, das genau so zu tun, als ob das kein Hitlergruß war. Aus meiner Sicht war es ganz eindeutig und ich wollte eigentlich nur den Joke machen, dass wenn man sich als irgendwie in Deutschland drüber aufregt, dass da ein Hitlergruß gezeigt wird, auf amerikanischer Bühne, dass das ab sofort woke ist.
Ja.
Also es ist woke, sich über NS-Gesten aufzuregen.
Da haben wir eine unterschiedliche Auffassung, was diese Geste tatsächlich als bewusst oder unbewusst zu bedeuten hat. Was ich aber viel wichtiger finde, bei Elon Musk, und das weiß jeder, der das Gespräch zwischen Musk und Weidel nachgelesen oder gehört hat. Musk ist jemand, der null politisches Wissen hat über den deutschen Faschismus, der sich in seiner Begeisterung für autoritäre Lösungen von Weidel da sozusagen einreden lässt, Hitler war ja ein Kommunist und ein Sozialist, dass jemand mit dieser unterirdisch Null, mit diesem Nullwissen über politische und ideologische Traditionen, dass der in eine solche wichtige Position geht, wo es darum geht, Regierungshandeln, und das ist regelbasiertes Handeln, zu destruieren und zu zerstören und zu rein willkürlichen, unternehmerischen Entscheidungen hinzubringen. Das finde ich viel dramatischer als so eine Armbewegung da. Das ist das, worum es mir geht. Das ist die wirkliche, darin sehe ich die wirkliche Gefahr drin. Im Grunde ist Elon Musk, glaube ich,
ja,
dass er ist so ein bisschen der Sohn, den Trump gerne gehabt hätte.
Ich glaube, diese Freundschaft wird gar nicht so lange halten.
Das glaube ich auch. Also da ist ein gewaltiges Spannungspotenzial drin.
Lass mir doch mal aus. Nein, also erstens ist meine These, diese Freundschaft wird nicht lange halten. Musk hat eh das Talent, sich Feinde zu machen. Und bei Effizienzabteilung heißt ja, wie ich es ja gesagt habe, das Budget soll runter. Weniger Ausgaben, weniger Staatsausgaben. Ne? Christian Lindner, ihr wisst Bescheid. Das wird aber interessant, weil am Ende ja der Kongress, genauso wie unser Parlament, über den Haushalt entscheidet. Und da sitzen Abgeordnete drinne, auch republikanische Abgeordnete, die, wenn die dann viele Effizienzgedanken bzw. Kürzungsvorschläge da übernehmen und bestätigen sollen, dass das zum großen Clash zwischen den republikanischen Abgeordneten und Elons Ideologie führen wird. Und ich würde prophezeien, weil Trump am Ende die Abgeordneten einfach institutionell mehr braucht als Elon Musk, wird es da einen Bruch geben. Das ist jetzt, das ist meine Prophezeiung.
Ja, und es gibt ein zweites inhaltliches Konfliktfeld.
Ja.
Trump will ja diese ganzen erneuerbaren Energien, vor allem auch die Unterstützung der Elektromobilität, einbremsen oder abschaffen. Darauf beruht nun aber das eine Bein des Musk-Imperiums. Mhm. Im Grunde, also der weitere Erfolg von Tesla ist eigentlich nicht direkt kompatibel mit dem, was Trump in dem Einfrieren oder Abschaffen der Unterstützung elektrifizierter Mobilität machen will. Also da ist ein Konflikt. Außerdem sind das beides so extrem sprunghafte Persönlichkeiten. Es wäre mal lustig, wenn wir gegen Ende der Trump-Amtszeit, wann immer das sein wird, feststellen, wie viele der jetzt neu ins Amt gekommenen sind dann eigentlich noch drin.
Ich bin gespannt.
Ich auch.
Eine Kostenkürzung war sofort, dass Trumps Regierung die Webseite reproductiverights.gov abgeschaltet hat, auf denen sich Frauen über Gesundheitsversorgungsleistungen wie Abtreibungen informieren konnten. Das spart ordentlich Kohle und Ärger. Und den Ärger unserer Zuschauer, Zuschauerinnen, unseres Publikums überlasse ich dir, Hans. Du kannst dich gleich über den Hitler-Gruß bzw. den Musk-Gruß mit ihnen streiten in den Kommentaren. Ich mache das hier nicht. Hier gilt das Prinzip Agree to Disagree.
Ja.
Wir hören uns planmäßig, wenn alles klappt, am Donnerstag zum Interview wieder. Danke, Hans. Jo. Irgendwelche letzten Worte noch zu dieser Trump-Regierung?
Es sind, wenn es alles bis an das Ende kommt, wie es jetzt verfassungsmäßig sein soll, dann sind es von heute ungefähr 1100 Tage. Das schafft man dann auch noch. Und dann wird man sehen, wenn es tatsächlich dabei bleibt, dass es pro Person nur zwei Präsidentschaftsamtszeiten möglich sind. Wen stellen die Republikaner dann auf?
Ja komm jetzt, so weit drängen wir mal nicht. Aber ich weiß gerade nicht, wie du auf die 1100 Tage kommst. Weil wenn ich jetzt mal 4 × 365 Tage mache, bis zur Amtseinführung des nächsten Präsidenten, dann sind wir bei
1460. Ich habe ein Jahr vergessen.
Ich nehme deine Entschuldigung.
Ja.
Das war's von uns. Ja. Falls ihr solche Sendungen öfter sehen möchtet, auch meinetwegen zur Begleitung der zweiten Trump-Administration, lasst es uns wissen und unterstützt uns bitte finanziell. Denn, Hans, als in Amerika, wo Steuern eingetrieben werden, wird das hier wie finanziell?
Ja, auch nicht über, weder über
Luft
Zölle.
Luft und Liebe, genau.
Nicht über Zölle. Wir erheben keine Zölle, sondern Vertrauen auf die freiwillige Unterstützung, Leistung von Menschen, wie ihr es seid.
Our heart goes out to you.